Deutschlandfunk, Marktplatz.
Am Mikrofon ist Henning Hubert. Bis 11:30 wollen wir auf Lehrstellensuche gehen und Rat geben bei der Berufswahl. Mehrere hundert staatlich anerkannte Berufe gibt's, vom Änderungsschneider über die Einzelhandelskauffrau bis zur Zweiradmechanikerin. Jetzt, ein Jahr vor dem klassischen Beginn der Ausbildung, ist der früheste Zeitpunkt, um mit der Suche anzufangen. Wegen der Corona-Krise sind aber viele auch jetzt noch auf der Suche nach einem Azubi oder einer Lehrstelle ab dem 1. August oder sogar schon wieder. Die Schüler haben ihre Abgangszeugnisse in der Tasche, ihren Hauptschulabschluss, ihre Fachoberschulreife, ihr Abi. Jetzt stehen Entscheidungen an. Welche Neigung habe ich und gehe ich ganz ihnen nach oder gehe ich taktischer vor? Erlerne ich einen Beruf, mit dem ich später in der sich so rasch wandelnden Arbeitswelt womöglich bessere Chancen habe? Was zählt neben meinen Zeugnisnoten bei den Chefs und Meistern? Wie ist das denn so in einem typischen Männerberuf als Frau, in einem Frauenberuf als Mann? Welches Image haben die Ausbildungsberufe und warum eigentlich wünschen sich etliche Firmen für eine Bäcker- oder Fleischerlehrstelle mindestens die mittlere Reife? Und wie verbinden sich in dualen Studiengängen Theorie und Praxis? Nur einige Fragen stellen Sie, bitte weitere. Auf Lehrstellensuche, Hilfe bei der Berufswahl.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Unsere Expertenrunde kann dabei helfen, sich zurechtzufinden in der Vielzahl von Ausbildungsgängen des dualen Systems. Das fußt auf Lehrzeiten im Betrieb und in der Berufsschule oder Hochschule. Wir wollen Tipps geben zur Bewerbung und zu den Lehrstellenbörsen. In unser Kölner Funkhaus gekommen ist Joachim Gerd Ulrich vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Guten Morgen.
Guten Morgen, Hubert.
Sie untersuchen dort das Berufswahlverhalten von Jugendlichen, den Imagewandel von Berufen und sind Mitverfasser des Datenreports für den jährlichen Berufsbildungsbericht für die Bundesregierung. In Frankfurt am Main telefonisch dabei ist Brigitte Scheuerle. Guten Morgen nach Frankfurt.
Schönen guten Morgen, Herr Hubert.
Frau Scheuerle, Sie sind Geschäftsführerin Aus- und Weiterbildung bei der dortigen Industrie- und Handelskammer mit weitaus mehr als 100.000 Mitgliedsunternehmen. Und in unserem Berliner Funkhaus mit dabei ist Volker Born. Hallo, Herr Born.
Hallo, Herr Hubert.
Ja, Sie leiten die Abteilung berufliche Bildung beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. Und Ihr Wissen abfragen können Sie, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, unter der Nummer 0800 4464 4464. 00800 4464 4464. Europaweit und für Sie kostenfrei. Per Mail geht's auch an marktplatz@deutschlandfunk.de. Gerne, wenn möglich, mit Ihrer Rückrufnummer. Herr Ulrich, wie offen ist die Berufswelt? Wählen Männer und Frauen nach wie vor andere Berufe trotz Girls Day in fast jedem Betrieb?
Ja, das ist leider immer noch so. Wir haben zwar seit einiger Zeit ja Girls Day und Boys Day, Sie haben es ja genannt, jetzt schon seit einigen Jahrzehnten, aber es ist so, wenn man sich anschaut, wie sich das niedergeschlagen hat auf die Zahlen, wer welche Berufe wählt, sind Effekte erkennbar, aber sie sind wirklich relativ klein. Das heißt, diese Neigung zu einer geschlechtstypischen Berufswahl ist immer noch vorhanden. Und die Frage ist, warum ist es eigentlich so schwer? Warum kommen wir davon eigentlich so schlecht weg?
Welche klassischen Entscheidungsmuster gibt es da?
Der entscheidende Punkt ist letztlich, wie reagiert das soziale Umfeld? Das heißt also, Mädchen und Jungen haben tatsächlich die Vorstellung, machen sich imaginär Gedanken. Wenn ich einen bestimmten Beruf wähle, wie reagieren da Freunde, Freundinnen, aber auch die Eltern? Und es ist ganz eindeutig so, dass es da immer noch die klassischen Muster gibt. Fragen wir also Mädchen, wie ist das, wenn du Industriemechaniker bist? Was passiert da? Dann sagen die uns viel häufiger, die Reaktionen sind nicht ganz so positiv, wie uns die Jungs erzählen. Bei den Jungs fantastisch. Und das ist bei den Jungs umgekehrt genauso, wenn die einen Beruf wählen, der eher vielleicht etwas weiblicher ist, konnotiert ist. Dann kommt es genau zu den gegenteiligen Effekten. Und das macht uns das Leben schwer, weil, das darf man nicht vergessen, wir wählen Berufe nicht nur, um irgendwas herzustellen, eine Dienstleistung oder Ware. Wir wählen auch Berufe, um etwas darzustellen. Und diese Darstellungsfunktion, die scheint uns doch häufiger gar nicht so sehr, dass wir das uns vielleicht bewusst machen, doch ganz stark zu lenken im Rahmen der Berufswahl.
Dann frage ich mal nach Frankfurt, Frau Scheuerle bei der IHK. Was muss denn ein Betrieb heute darstellen, leisten, um attraktiv für einen Schulabgänger zu sein?
Ja, er muss auf jeden Fall den jungen Leuten einen Aufstieg, Karriere, eine Entwicklung versprechen. Also es langt nicht einfach mal darzustellen, welchen Abschluss man nach 2 oder 2,5 oder 3 Jahren erwirbt, sondern einfach das darzustellen, was man danach machen kann. Also das ist äußerst wichtig. Und man muss auch den jungen Leuten einfach veranschaulichen, praxisnah veranschaulichen, was wie der Alltag während einer Ausbildung, aber auch danach ausschaut. Sonst können sich die meisten das gar nicht vorstellen.
Herr Born, jetzt haben wir Corona-Zeiten. Wie sieht's da aus im Handwerk? Läuft's wieder an mit den Praktika, wenn die so wichtig sind?
Ja, mit den Praktikas ist es nach wie vor noch schwierig. Viele Bundesländer steigen ja jetzt langsam in die Ferien ein und deswegen ist der direkte Kontakt mit den Schülern nach wie vor schwierig, nachdem er ja jetzt erst ab Juni wieder hätte hergestellt werden können und Berlin-Brandenburg mit Mitte, Ende Juni in den Ferien gegangen ist, ist das wirklich schwierig.
Trotzdem haben Sie den Überblick, welche Modeberufe gibt's gerade, welche sind es und funktioniert es dann mit der Vermittlung?
Ja, Herr Ulrich hat es auch für das Handwerk richtigerweise dargestellt. Man muss da unterscheiden zwischen jugendlichen Männern, jugendlichen Frauen. Da unterscheiden sich die Modeberufe. Wenn ich es mal für das Handwerk kurz darstellen möchte, da ist für junge Männer natürlich der Modeberuf schlechthin der Kfz-Mechatroniker. Für Frauen sind es im Handwerk dienstleistungsnahe Berufe, unter anderem auch Friseur, Friseurin, die vorrangig gewählt werden. Ich kann feststellen für das Handwerk, dass, wie läuft es an, sehr einheitlich es schwierig ist. Wie ich schon gesagt hatte, der Kontakt, der ist schwer herzustellen zurzeit. Und wir haben so ein bisschen den Eindruck, die Berufswahlentscheidung wird zeitlich nach hinten geschoben.
Mhm. Frau Scheuerle, wie sieht es da bei Ihnen aus? Vermitteln Sie in Ihren Feldern, in Ihren Bereichen wie dem Einzelhandel, na gut, jetzt kriselt wahrscheinlich gerade Hotel und Gastronomie sehr, mehr Mädchen als Jungen?
Das, also im Einzelhandel und Hotel und Gastronomie ist es ausgeglichen, jedenfalls in den Berufsfeldern, wobei man dann sozusagen vom Beruf zu Beruf schon mal gucken muss. Also beim Hotelfachmann ist es sicherlich ausgeglichen, während beim Koch deutlich mehr die Herren überwiegen. Im Einzelhandel ist das, hält sich das die Waage.
Wie Corona sich jetzt auswirkt im Augenblick, würden Sie mal sagen, die Vermittlungszahlen, Sie hinken da wirklich genau um diese Lockdown-Wochen hinterher. Wie ist da der Stand? Kommt da jetzt wieder Leben rein, trotz Ferien, Sommerpause?
Also bei Corona haben wir sehr unterschiedliche Faktoren. 2, 3 Monate war aus meiner Sicht die Pausentaste gedrückt, da ist nichts passiert. Mittlerweile haben die Unternehmen ihre Bewerbungsverfahren verlängert, Fristen verlängert. Die werden aber dann auch jetzt Ende Juli aufhören, zu einem größeren Anteil bei den Großunternehmen. Zum anderen ist ja das Phänomen eingetreten, dass die Berufsberater der Arbeitsagenturen seit Mitte März gar nicht mehr in den Schulen sein konnten und Beratungen vor Ort durchführen konnten. Das hat auch dazu geführt, dass eine Verunsicherung oder ja fehlende Informationen noch vorherrschen. Dann sind ja viele Schulabgänger bereits lang vor Ferienbeginn sozusagen entlassen worden, um Platz zu machen für andere Jahrgänge in der Schule. Das heißt, die waren auch nicht greifbar und darunter werden etliche sein, die nicht wissen, was sie machen sollen. Also es ist eine sehr große Verunsicherung auf dem Markt und deswegen wird es eine Verzögerung geben und wir hoffen, dass wir jetzt im August, September mit diversen Maßnahmen, mit diversen Aktivitäten, wie zum Beispiel Online-Speed-Dating, noch viele erreichen. Und ich kann nur allen, die zuhören und noch nicht so wissen, was sie tun, raten, sich unbedingt bei der Arbeitsagentur registrieren zu lassen, um dann sozusagen in Einladungen zu erhalten, sich zu orientieren und zu Nachvermittlungsaktionen eingeladen zu werden.
Das ist eine Sache, dass sich eben Betrieb und Bewerber, die passen, ja, zusammenfinden, die viel Zeitaufwand bedeutet auf beiden Seiten. Diese Verzögerung wegen Corona, die haben Sie eben angesprochen, Frau Scheuerle von der IHK in Frankfurt am Main. Es gibt neben dem üblichen sich bewerben, so die Bewerbungsmappe ist, glaube ich, mehr oder weniger Geschichte, Online-Bewerbungsverfahren und eben auch Online-Vorstellungsgespräche, Corona geschuldet inzwischen. Und dass die gar nicht so schlimm sind, wie vielleicht gedacht, das berichtet jetzt Margret Bielenberg mit Tipps der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit.
Lene hat gerade das Abitur gemacht und hat auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz verschiedene Bewerbungsverfahren kennengelernt. Bei den meisten Unternehmen musste man sich online bewerben, sagt die 17-Jährige.
Da hat man sich zuerst eben auf den jeweiligen Seiten ein Bewerberprofil erstellt, das Stellenangebot mit der gewünschten Ausbildung dann ausgewählt und dann wurden erstmal Grundinformationen zu der eigenen Person gefordert und dann gab es noch die Möglichkeit, die einzelnen Dokumente entsprechend hochzuladen und die Bewerbung dann abzuschicken.
Auch wer sich bestens mit der Technik auskennt und im Internet zu Hause ist, sollte als erstes darauf achten, dass die E-Mail-Adresse keinen lustigen Spitznamen beinhaltet, sondern am besten aus Vornamen und Nachnamen besteht, sagt Heike Gerwin von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Greifswald. Selbst wenn online alles schneller geht, sollten sich Bewerber und Bewerberinnen Zeit nehmen und nach treffsicheren Formulierungen suchen, denn häufig sei die Anzahl der Zeichen in einem Formular begrenzt.
Also hier ist es wichtig, sich auf das Wesentliche zu begrenzen.
Bei hochgeladenen Dokumenten gilt es, wie bei einer E-Mail-Bewerbung, dass idealerweise PDF-Dokumente eingereicht werden sollten.
Dateien sollten nicht zu groß sein, da sollte man insbesondere beim Foto drauf achten. Und wenn man 10 verschiedene Dokumente hochlädt, kommt das häufig auch nicht so gut an. Besser ist es, Dokumente zusammenzufassen.
Kommt eine positive Rückmeldung vom Unternehmen, gibt es häufig weitere Online-Tests, in denen beispielsweise Allgemeinbildung und soziale Fähigkeiten getestet werden. Lene musste einmal verschiedene Fragen in vorgegebener Zeit beantworten. Sie musste sich dabei filmen und anschließend die Videosequenzen an das Unternehmen schicken. Während ihrer Aufnahme sorgte sie für einen weißen Hintergrund, ihre Kleidung Business-Outfit. Drumherum aufräumen, ordentlich einkleiden. So sollten Bewerber und Bewerberinnen auch vorbereitet sein, wenn sie via Videokonferenz mit Bildschirm in ihr Vorstellungsgespräch gehen, sagt die Berufsberaterin.
Und wer davon ausgeht, dass man bei einem Online-Gespräch die Beine nicht sieht, der kann sich auch irren. Es kommt ja durchaus vor, dass man während des Gesprächs aufstehen muss, um etwas zu holen oder zu präsentieren. Dann noch ein weiterer Tipp. Man sollte darauf achten, dass man ungestört ist. Es kommt schon mal vor, dass bei Online-Vorstellungsgesprächen der Hund durchs Bild läuft oder der Vater nach einem ruft.
Außerdem sollten sich Vorstellungskandidaten und Kandidatinnen rechtzeitig mit dem jeweiligen Videoprogramm vertraut machen, pünktlich am Laptop sitzen und diesen auf eine feste Unterlage stellen. Lene ist froh, am Ende ein persönliches Vorstellungsgespräch gehabt zu haben.
Gerade wenn man von Angesicht zu Angesicht mit einer Person spricht, dann kann man sich auch gegenseitig viel besser einschätzen und das hat man online über einen Bildschirm halt, finde ich, wirklich einfach nicht.
Im September beginnt Lene ihre Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten. Wer noch auf der Suche nach der passenden Lehrstelle ist und wissen will, wie man sich am besten bewirbt, kann zum Beispiel in den Berufsinformationszentren der Agentur für Arbeit anrufen und einen Termin vereinbaren oder sich im Internet informieren, sagt Heike Gerwin.
Auf unseren Online-Angeboten, den Internetseiten Planet Beruf und abi.de gibt es ganz viele nützliche Tipps und auch Übungen, die man machen kann. Und es gibt noch eine App, Bewerbung, fit fürs Vorstellungsgespräch.
Via App und online zum Ausbildungsvertrag. Margret Bielenberg informierte. Herr Born, Deutscher Handwerkskammertag, Bewerbungstraining, Tipps. Was raten Sie den Firmen, um den passenden Azubi oder Lehrling zu finden?
Ich glaube, wir müssen die aktuelle Situation betrachten und da ist es wichtig, man muss die Jugendlichen, wenn man sie in der Schule nicht abholen kann, an anderen Orten, insbesondere virtuell, abholen. Das heißt also, es müssen schon Angebote auch gemacht werden, dass sich das Unternehmen über Facebook oder andere Möglichkeiten in sozialen Medien auch selbst vorstellen kann. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich die virtuelle Ansprache, auch wie das eben auch dargestellt worden ist, gewinnt man einen ersten Kontakt unter anderem auch, indem man über eine Videokonferenz sich schon erst einmal kennenlernt. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, gerade auch in kleineren Betrieben, wie wir sie im Handwerk haben, ist auch der soziale Kontakt ein ganz wichtiger. Funktioniert die Chemie? Das merkt man nicht unbedingt in einem virtuellen Gespräch, sondern wie es eben auch zum Ausdruck kam, das sollte face-to-face vor Ort gemacht werden. Deswegen muss so eine Bewerbung in mehreren Schritten gedacht werden. Und da muss ich auch sagen, hat die aktuelle Situation einige Beschleunigungen bei uns auch in den unterschiedlichen Branchen gebracht, bis dahin, dass Handwerkskammern oder auch Verbände wie der Kfz-Verband ihre Betriebe dabei unterstützen, ein komplettes Recruiting aufzustellen und auch virtuell umzusetzen.
Dann, wenn wir schon bei den Modewörtern sind, Frau Scheuerle, Speed-Dating, das ist für Sie wirklich ein großes Standbein gerade?
Speed-Dating ist eigentlich seit einigen Jahren unser großes Standbein, und zwar ist das eine persönliche, ein Forum, wo man sich persönlich und niedrigschwellig begegnen kann, das üblicherweise dazu führt, dass Bewerber als Person wahrgenommen werden und nicht über ihre Zeugnisse. Diese Speed-Datings kann man jetzt momentan nicht durchführen, weil da normalerweise 700, 800 Menschen zusammentreffen auf 70, 80 Unternehmen, und das wird jetzt versucht, online mit Videokonferenzräumen abzubilden. Da sind alle Industrie- und Handelskammern noch so ein bisschen dabei, das auszuprobieren, ob das Sinn macht, das an einem Tag abzuwickeln oder mal über einen ganzen Monat. Es gibt da schon erste positive Erfahrungen. Wichtig ist, glaube ich, dass man in Vorbereitung dieser Termine einfach trommelt und versucht, Bewerber anzusprechen und Bewerber zu motivieren, sich zu rühren und zu melden und entweder direkt bei den Unternehmen oder eben über diese Plattformen nach Ausbildungsplätzen zu fragen.
Dass es passt, Herr Born hat eben ja auch die Chemiefrage angesprochen. In Anlehnung an die immer verbreiteteren Online-Partnerwahlbörsen, da drängt gerade eine neue Jobplattform auf den Markt. Jobmatch.pro heißt die. Kostenpflichtig ist sie, aber einfach im Konzept, im Profile vergleichen, nur passendes Anzeigen, das verspricht da der Algorithmus lösen zu können. Herr Ulrich vom Bundesinstitut für berufliche Bildung. Es geht da also mehr bei der Berufswahl, bei der Ausbildungsplatzsuche als das Googlen. Das reicht nicht.
Nee, Googlen alleine sollte man sicherlich nicht tun, sondern der entscheidende Punkt ist der, man sollte wirklich also vielschichtig vorgehen. Und was gerade Frau Scheuerle gesagt hat, ist ganz wichtig. Wenn Jugendliche darüber nachdenken, eine Ausbildung anzufangen, den institutionellen Kontakt suchen. Das hängt einfach damit zusammen, wenn es diese Augen gibt, wenn der Berufsberater mit drüber schaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nichts übersieht, weitaus größer. Der kann auch viel stärker erkennen, wie sieht die Ausbildungsmarktlage vor Ort aus. Macht es eventuell Sinn, in verwandten Berufen auch zu suchen, weil in dem Beruf, in dem man gerade selber sucht, möglicherweise der Markt schon längst abgegrast ist. Man muss also ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommen, wie sieht die Relation aus zwischen Bewerberzahlen auf der einen Seite und offenen Stellen auf der anderen Seite. Und das kann man nicht alleine machen. Das heißt, es macht wirklich Sinn, dort eben zunächst einmal diese Leute mit einzuschalten. Dann kann man das Internet nutzen, und das sollte man auch nutzen. Aber man sollte auch hier eben nicht nur googeln, nicht nur einfach eben einen Beruf eingeben und dann gucken, welche Treffer man hat, sondern wirklich die Seiten der Bundesagentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer, aber auch des Handwerks aufsuchen und wird erkennen, dass man dort sehr viele Informationen bekommt, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Und wenn es ganz optimal läuft, vielleicht noch ein Satz dazu, dann bitte auch mit den Eltern zusammen.
Ja, es wäre auch eine spannende Frage, zu gucken, wer denn da surft und sucht. Bei der Industrie- und Handelskammer ist es die Lehrstellenbörse. Und Herr Born, bei Ihnen, bei den Handwerkskammern, der Lehrstellenradar. Da sind ja wirklich viele Angebote, wenn man da so zum Beispiel mal seinen Wohnort angibt. Warum gehen Sie als Radar vor? Ist üblicherweise ein Lehrling doch noch im Elternhaus? Oder liegt es daran, dass die jetzt nicht bundesweit suchen? Ist das Ihre Erfahrung? Sondern eben in einem engeren Umkreis.
Ja, Herr Ulrich hatte es ja gesagt gehabt. Es geht zum einen um den Aspekt, es muss nicht immer der Wunschberuf sein, sondern der naheliegende nächste Beruf kann durchaus auch zu einem Wunsch dann irgendwann werden, wenn man sich darüber informiert. Das ist die eine Idee, also das schrittweise Finden. Und im zweiten ist es regional natürlich bezogen. Mit unseren Unternehmen sind wir zum einen sehr regional aufgestellt. Das heißt also, wir bieten natürlich darüber die Möglichkeit, Möglichkeit, dass man im Vergleich zu einer Universität, wenn ich diese wähle, durchaus durch Deutschland reisen muss, meinen Wohnort verlagern muss, ist die Idee natürlich, insbesondere Jugendliche auch die Chance zu bieten, vor Ort einen passenden Ausbildungsplatz und einen passenden Ausbildungsberuf zu bekommen.
Ist das inzwischen ein Plus, gefragt in die Runde, Frau Scheuerle, Herr Ulrich?
Ja, also, aber das ist schon immer ein Plus. Also unabhängig von dem Markt habe ich das über die Jahre erlebt, dass junge Leute eigentlich am liebsten im Ortsteil ihren Wunschberuf ausüben wollen und sich nicht wegbewegen wollen. Und wir wissen auch von größeren Unternehmen, die oft auch Einheiten im Ausland haben, dass sie ihren Auszubildenden teilweise wirklich nur mit Schwierigkeiten da einen Auslandsaufenthalt anbieten können. Also die Verwurzelung, und das ist ja eigentlich schön, die Verwurzelung zu Hause ist nach wie vor gegeben.
Herr Ulrich, und dann dazu kommt dann noch irgendwie die Macht, die Kraft der Eltern, die entscheiden überwiegend oder nicht?
Es ist zumindest so, dass den meisten Kindern es extrem schwerfällt, eine Entscheidung gegen die Eltern zu fällen. Das heißt, irgendwann muss der Resonanzboden da sein, dass die Eltern sagen, ja, okay, das finden wir auch toll und das finden wir gut. Und dann haben die Kinder auch die Sicherheit. Wenn die Eltern jetzt sagen, nein, das ist nichts, das solltest du nicht tun, gibt es nur sehr, sehr wenig Kinder, die dann auch den Mut haben und dann die Kraft haben, da halte ich dagegen.
Auf Lehrstellensuche ist unser Marktplatz heute. Hilfe bei der Berufswahl geben wir und Sie können gerne Ihre Fragen uns stellen unter der 00800 4464 4464, 00800 4464 4464, oder per E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Sie hören weiter den Marktplatz, heute mit Henning Hubert. Wir sind auf Lehrstellensuche, geben Hilfe bei der Berufswahl. Und es machen mit Brigitte Scheuerle, Geschäftsführerin Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main. Volker Born, Leiter der Abteilung Berufliche Bildung beim Zentralverband des Deutschen Handwerks, zugeschaltet in Berlin. Und Joachim Gerd Ulrich, der beim Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn berufliche Bildung das Auswahlverhalten angehender Lehrlinge untersucht. Jetzt haben wir nun gerade in den Nachrichten gehört, deutsche Exporte brechen ein. Das sind ja alles auch Botschaften, die jetzt aktuell Einfluss haben müssen auf dem Ausbildungsmarkt. Und es gibt ja auch schon ein zumindest beschlossenes Ausbildungsplätze sichern Programm des Bundes, 500 Millionen Euro schwer. Frau Scheuerle, wer hofft darauf, das einsetzen zu können, um eben gefährdete Ausbildungsverträge rüberretten zu können über die Corona-Krisenzeit?
Ja, das sind vor allem die Branchen Hotel und Gastronomie und der Verkehrsbereich und diejenigen, die im Veranstaltungs-, im Eventbereich ausbilden. Gleichwohl muss man sagen, wir haben eine große Ausbildungsbereitschaft von unseren Unternehmen festgestellt in einer bundesweiten Umfrage, die wir Mitte Juni durchgeführt haben. 92% unserer Unternehmen halten an ihrer Ausbildungsbereitschaft fest. Das liegt sicher daran, dass in den vergangenen Jahren es nur mit riesigem Aufwand möglich war, Bewerber zu finden, Bewerber anzusprechen, und dass unsere Unternehmen diesen Aufwand nicht sozusagen beiseite legen wollen, sondern wissen, dass sie, wenn sie jetzt nicht weiterhin ausbilden, in den nächsten Jahren, wenn der Aufschwung hoffentlich wieder kommt, unter einem massiven Fachkräftenachwuchsproblem leiden werden.
Herr Born, wie ist das denn im Handwerk? Bilden nach wie vor nur so 4 von 5 Betrieben überhaupt aus?
Also wir haben generell im Handwerk eine hohe Ausbildungsbereitschaft, weil die Handwerksberufe...
Ach nee, ich habe auch was Falsches gesagt, ne? Nur 1 von 5. Also wie ist die Quote? Sie wissen es, Sie haben die aktuellen Zahlen.
Wir haben eine Quote von um die 26-27%. Das ist mit die höchste Quote über alle Branchen hinweg. Das liegt daran, dass wir unsere Fachkräfte weniger über die Universitäten und Hochschulen, sondern eigentlich fast ausschließlich über die berufliche Ausbildung rekrutieren. Das heißt, wer im Handwerk irgendwann mal Karriereführungserfahrung, aber auch in Projekten und so weiter sich engagieren will, der steigt am besten über die berufliche Ausbildung ein. Und wir merken schon, dass April, Mai eine hohe Verunsicherung bei den Betrieben war. Bis dahin hin, wie kann ich denn ausbilden, wenn ich eigentlich Kontaktbeschränkungen habe, Hygieneauflagen mit berücksichtigen muss. Da haben sich die Betriebe mittlerweile gefunden, im Kontakt mit den Kunden, aber auch in der Ausbildung, wie man das aufstellen kann, sodass ich, Frau Scheuerle, auch mich anschließen kann für das Handwerk. Nach wie vor gibt es eine gewisse Verunsicherung, aber wir haben aktuell über 33.000 noch unbesetzte Ausbildungsplätze, die noch offen sind. Das heißt, da gibt es über alle Branchen hinweg, ob das jetzt der Kfz-Mechatroniker ist, ob das der Anlagemechaniker SHK ist, ob das im Bäckerei-, Konditorei-Bereich ist, überall noch Ausbildungsplätze. Deswegen kann ich mich da Frau Scheuerle nur anschließen, sich jetzt zu kümmern bei der regionalen Agentur Jobcenter, sich zu melden, aber auch durchaus gerne bei den Kammern sich zu melden. Das ist durchaus ja Institutionen, die kennt man vielleicht als Jugendlicher nicht unbedingt, aber dort gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Speeddating wurde ja schon mal angesprochen, die aktuell auch von den Kammern organisiert werden.
Die Bundesagentur für Arbeit, also der Detlef Scheele, sagte Anfang Juli ein Minus von 8-9% sowohl bei den Ausbildungsplätzen als auch bei den Bewerberzahlen, Corona geschuldet. Das ist, ja, wo stecken die Leute, ne? Ist die Frage dann. Setzen die jetzt auf einen Plan B und haben Sie vielleicht bei Handwerk und Industrie- und Handelskammer da auch ein bisschen Angst davor, dass jetzt viele sagen, dann mache ich doch lieber noch eine weitere schulische Ausbildung, gehe ich Richtung Fachoberschulreife. Wie gehen Sie denn damit um, mit diesem Plan? Ist ja auch denkbar, Frau Scheuerle.
Ja, also ich habe wirklich die große Sorge, dass jetzt viele sich sagen, okay, mache ich vielleicht noch mal eine Runde in der Schule. Wir haben in Hessen auch die Möglichkeit, Klassen zu wiederholen. Auch da haben wir schon gehört, dass einige da ihre Noten verbessern wollen. Es gibt in Hessen viele, die jetzt in die Fachoberschule streben, dann aber wahrscheinlich keinen Praktikumsplatz finden. Und diese wollen wir dann nach den Ferien ansprechen. Es macht ja keinen Sinn, dass wir unbesetzte Ausbildungsplätze auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite Fachoberschüler keinen Praktikumsplatz finden. Also die müssen zusammenfinden. Wie vorhin schon geschildert, die Bewerber sind deswegen weniger, weil die Berufsberater nicht in die Schulen konnten und die jungen Leute auch nicht von ihren Klassenlehrern angesprochen wurden. Viele, viele Schüler sind ja lange vor den Ferien schon nach Hause geschickt worden, weil sie eben für die Jüngeren Platz machen mussten in der Schule. Und da sind einige unterwegs, die noch keinen Plan haben. Und ich kann das auch völlig verstehen, dass Eltern auch noch nicht so wissen, wie es weitergeht, vielleicht auch einfach abwarten wollen, wie sich die Lage nach den Ferien zeigt. Und all denjenigen kann man nur sagen, schauen Sie in den Lehrstellenradar beim Handwerk in unsere bundesweite IHK-Lehrstellenbörse.de und bitte, bitte melden Sie sich bei der Arbeitsagentur als Bewerber, damit wir Sie versorgen können.
Wenn Sie dazu Fragen haben zu dem ganzen Themenkomplex, können Sie gerne sich jetzt einschalten in unsere Marktplatzsendung hier im Deutschlandfunk unter der 00800 4464 4464. Per Mail geht's auch an marktplatz@deutschlandfunk.de. Vielleicht ist das ja auch der Punkt, um mal Werbung zu machen für eine Lehrstelle. Wie viel Schulbank bleibt denn da eigentlich noch, Herr Born, der Berufsschulunterricht, wie wichtig ist der heute, wie viel Praxis ist dabei, die Zeugnisnoten, sind die wirklich so wichtig bei den Meistern oder geht es doch um ganz andere Gefühle, ein ganz anderes Lebensabschnitt jetzt, der ansteht, mit dem Abgangszeugnis in der Tasche?
Also das Zeugnis hat eine Bedeutung. Ich möchte jetzt nicht die Botschaft senden, die Schulnoten sind völlig unwichtig. Aber wir nehmen in den Betrieben durchaus, gerade wenn ein Erstkontakt mal hergestellt worden ist, man merkt, das funktioniert auch menschlich miteinander, unsere Betriebe, auch Jugendliche mit einem schlechten Hauptschulabschluss, das ist kein Problem. Deswegen möchte ich gerne an dieser Stelle sagen, auch wenn man schlechte Noten hat in der Schule, egal von welcher Schulform man kommt, vom Gymnasium, der Realschule oder auch von der Hauptschule, sich trotzdem trauen, auf die Betriebe zuzugehen, weil da gibt es einige Betriebe, die sagen, okay, Mathe 4 oder 5, das kriegen wir auch im ersten Lehrjahr nochmal irgendwie ausgebügelt. Also man sollte sich trauen.
Vergütung, ist die keine Verhandlungssache, außer vielleicht bei Praktika?
Also Vergütung ist von Beruf zu Beruf sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich in Tarifverträgen festgelegte Ausbildungsvergütungen, die sind zum Beispiel in der Baubranche bei bis zu fast 2000 Euro im Jahr. In anderen Berufen ist es niedriger. Da muss man schauen, in welchem Bereich man unterwegs ist. Aber ich schließe mich da Herrn Ulrich an. Vergütung sollte nicht das Alleinige sein. Sonst wären wir heute hier alle auch als Formel-1-Fahrer oder als Chefärzte unterwegs. Sondern es geht auch noch um andere Punkte, die Herr Ulrich auch angesprochen hatte. Es geht auch darum, dass man sich im Betrieb wohlfühlt. Es geht auch darum, dass man sich ein Stück weit selbst verwirklichen kann. Das heißt also, dass das, was man da jeden Tag morgens beginnt und am Nachmittag beendet, dass einem das auch Spaß macht.
Auch der Deutschlandfunk bildet aus, ein bisschen Werbung hier in eigener Sache mal, jährlich 3 Mediengestalter Bild und Ton. Jetzt läuft die Bewerbungsphase an, schon für den Start, also erst im kommenden Jahr. Ne? Also Vorlauf ist da gegeben, 1. September 2021. Im Radio ist viel Musik drin, fast ständig finden, naja gut, jetzt unter Corona gerade nicht, aber ihnen gibt es ja trotzdem den Deutschlandfunk Kammermusiksaal, da gibt es CD-Produktion. Man sollte auch vielleicht ein Instrument spielen können für diesen Beruf, außerdem gut in Mathe, Physik und Deutsch sein, das ist wichtig, Interesse an Politik haben, eine gute Allgemeinbildung voraussetzen und mindestens die Fachoberschulreife haben. Und ich sage auch mal an, was ein Mediengestalter Bild und Ton hier im ersten Ausbildungsjahr bekommt an Vergütung. 914 Euro ist das im Augenblick. Bewerbung ausschließlich online, also PDF-Bewerbungsmappe. Ja, diese Mediengestaltungsbranche, wir schauen mal auf die Bewerberzahlen, um da auch mal eine Lupe raufzusetzen in einem Beruf. Wir hatten hier in der letzten Bewerbungsrunde 127 Bewerbungen und davon waren es 32 Frauen und 95 Männer. So, das hätten wir hier auch mal gesagt, um so ein bisschen so einen Einblick zu haben. Diese Ausbildungsvergütung, jetzt haben Sie ja, Herr Born, schon gesagt, auf dem Bau geht es Richtung 2000 Euro. Und was ist das andere Ende der Fadenstange? Immer noch Friseurlehre in den neuen Ländern?
Das andere Ende der Fahnenstange ist die Mindestausbildungsvergütung, die in diesem Jahr bei 515 liegen wird. Das heißt, das ist eine untere Grenze, die dann niemand unterschreitet.
Und das steigt aber dann auch, das ist jetzt nur die Zahl fürs erste Ausbildungsjahr und steigt das da auch weiter? Mhm.
Das steigt in jedem Ausbildungsjahr, im zweiten, im dritten, um 18, im dritten um 35% und steigt dann auch noch einmal im Jahr 2021 sind es im ersten Lehrjahr dann 550 und in dem Jahr 2022 im ersten Lehrjahr 585 Euro.
Herr Ulrich, was kommt denn noch dazu an möglichen Hilfen? Für die Eltern wird das Kindergeld ja weiter bezahlt, wenn es die erste Ausbildung ist. Und was kommt noch dazu?
Ja, es gibt die Möglichkeit zum Beispiel dann, wenn man die Ausbildungsstelle auswärts antreten möchte, kann man BAföG beantragen, beziehungsweise Ausbildungsbeihilfe der Bundesagentur für Arbeit beantragen. Wenn man einen Schulberuf geht, das ist auch das möglich, kann man auch Schüler-BAföG eventuell bekommen. Also es gibt tatsächlich einkommensabhängig natürlich dann verschiedene Möglichkeiten, sich auch finanziell unterstützen zu lassen.
Was ist denn, wenn ich nicht mehr zu Hause wohnen möchte?
Ja, wie gesagt, da gibt es die Möglichkeit, wenn man tatsächlich also bereit ist, irgendwie das Haus zu verlassen und möchte irgendwo außerhalb seiner Ausbildungsstelle ansetzen, sollte man unbedingt zur Bundesagentur für Arbeit gehen, den Fall besprechen und da gibt es tatsächlich Unterstützungsmöglichkeiten. Wie gesagt, natürlich einkommensabhängig davon, auch einkommensabhängig von dem, was die Eltern verdienen. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass eben das Einkommen nicht reicht, kann man sich eben auf jeden Fall so weit unterstützen lassen, dass es daran nicht scheitert, dass man einen Ausbildungsplatz dann eben auch auswärts anfangen kann.
Mhm. Frau Scheuerle, wo gibt es denn im Prinzip doch so eine Art Übernahmegarantie? In welchen Berufen?
Oh, da müsste ich jetzt ganz viel aufzählen, denn in unserer IHK-Ausbildungsumfrage Mitte Juni haben 62% aller Unternehmen gesagt, dass sie die Azubis übernehmen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das mitten in der Corona-Krise. Also insofern ist Ausbildung wirklich dazu da, den betrieblichen Nachwuchs zu schmieden? Und viele, die gesagt haben, ja, ich übernehme nicht, haben auch die Gründe angegeben. Und die Gründe lagen da nicht irgendwie in der Person, sondern einfach, dass sich einige entschieden haben, zu studieren oder einfach einen anderen Betrieb zu suchen. Also insofern in den allermeisten Branchen ist Übernahme angedacht. Das liegt ja sicher auch daran, dass Ausbildung eine Investition ist. Ausbildung kostet im Betrieb was, deswegen überlegen die Unternehmen sich das auch gerne. Und ist es aber immer noch eine günstigere Geschichte, als Fachkräfte vom Markt sozusagen einzustellen. Vielleicht noch mal was zu dem, wenn ich noch was zu der Ausbildungsvergütung sagen könnte. Die Ausbildungsvergütung ist ja auch dann attraktiv, wenn man mal dran denkt, dass und das passiert bei IHK-Berufen doch das ein oder andere Mal, dass die Auszubildenden nach der Ausbildung doch noch mal ein Studium aufnehmen. Das ist, sehen wir natürlich nicht unbedingt immer mit Zuversicht, aber die nehmen dann ein Studium auf und dann haben sie die Chance, und das muss man sich einfach vor Augen führen, dann als Werkstudent im alten Unternehmen, im Ausbildungsbetrieb zu arbeiten, und zwar auf Facharbeiter- oder Fachkraftniveau und auch dann mit einer wesentlich höheren Vergütung. Also das finde ich, das gehört zur Werbung für duale Ausbildung auch dazu, dass man sich da eben dann einfacher, falls man studieren möchte, ein Zubrot verdienen kann.
Ich frage und öffne hiermit auch die Runde Richtung Anrufer. Aus Berlin erreicht uns Herr Hane. Herr Hane, geht Ihre Frage da auf Lehrstellensuche auch in diese Richtung?
Könnte man so sagen, sag ich mal. Ich hatte schon, ich heiße Hane und komme aus Berlin. Und ich hatte jetzt, sag ich mal, die dritte oder sogar vierte Ausbildung. Ich krieg's gar nicht mehr ganz zusammen. Bin mittlerweile 30 und habe eine Schwerbehinderung mit Epilepsie. Würde man mich jetzt direkt fragen, ob ich zuverlässig bin, muss ich wirklich so sagen. Mittlerweile muss ich mir das eingestehen, kann ich sagen, nein. Denn es kann sein, dass wörtlich frühs einfach ich aufwache und dann kann ich nicht mehr, wie soll man sagen, arbeiten. Ja, es kommen dann mehrere Anfälle, und das kann auch leider sein. Das hatte ich auch schon. Deswegen wurde ich von der einen musste ich mich von der einen Krankenpflege damals Ausbildung trennen, dass ich dann mal 1-2 Monate nicht arbeiten kann. Ja. Und um die Sache kurz komplett zu machen, ich habe damals, war anfallsfrei, habe meinen Ausbildungstraumberuf lernen können. Das war Landwirt in einem großen Betrieb, habe Berlin verlassen und war in Erfurt. Ja, und dann kam das nach 1,5 Jahren kurz vor der Zwischenprüfung wieder. Und dann habe ich mich ausprobiert. Also erstmal brauchte ich ein Jahr, um wieder klarzukommen. Ne? Und dann habe ich mich angefangen, im Sozialbereich zu bewerben, weil ich gesehen habe, mit dieser Epilepsie, die so stark ausgeprägt ist, ist es unmöglich, leider im handwerklichen Bereich zu arbeiten. Also Kfz-Mechaniker, was Sie angesprochen haben, würde mich super interessieren, ist aber leider eigentlich fernab der Realität. Ne?
Und so. Herr Hane, und in dem Moment jetzt heute, nach den vielen Versuchen, sind Sie immer noch bereit, in Ihre Bildung selber zu investieren? Oder sagen Sie, jetzt muss wirklich, egal auf welcher Ebene, ein Job sein?
Also ich wäre schon noch mal bereit zu investieren, wenn man aber wirklich, also ich bin eigentlich immer bereit zu investieren. Ich bin Erwerbsminderungsrentner und das nicht zum Spaß, sondern wirklich, ich will arbeiten, wissen Sie? Ich kann bloß nicht. Und wenn man mir das schwarz auf weiß gibt, das war nämlich bisher das Problem. Ja, wir stellen den Herrn Hanel ein. Auch wenn er mal seine Ausfälle hat, somit dann hängen wir halt hinten noch ein Jahr dran, sage ich mal. Würde ich sofort wieder eine Ausbildung machen, wo man sagt, da wird man sich einig, das gefällt mir, das gefällt den Arbeitgeber. Aber ansonsten ist bisher jetzt fast schon das für mich so alles durch, dass ich sage, bleibt mir wahrscheinlich nur noch ein Job übrig.
Ich gucke jetzt auch fragend Herrn Ulrich an. Mhm. Es gibt doch die Werkstätten.
Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Natürlich, das liegt auch nicht jedem. Ne? Viele Leute möchten gerne im Betrieb ausgebildet werden, und da kann ich Herr Hane auch verstehen. Was ich natürlich toll finde, Herr Hane, dass Sie sehr flexibel sind und tatsächlich eben ein sehr breites Spektrum angehen möchten. Das ist schon sehr hilfreich, aber Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, wenn man eben ausgebildet wird in einem Betrieb. Diese Betriebe sind selber eben auf einem Markt, müssen sich dort bewähren. Es sind bestimmte Arbeitsanforderungen zu realisieren. Da kann es schwierig sein, aber ich glaube wohl, es gibt auch innerhalb der Betriebswelt Flexibilitäten, die da sind. Ich würde auch da wirklich empfehlen, sich beraten zu lassen und zu gucken, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, aber eventuell dann in Berufe hineinzugehen, wo eventuell eben auch solche in Anführungsstrichen Ausfälle dann eben auch gut verkraftet werden können, dass man eben flexibel etwas nacharbeiten kann, ja, und dann eben andere Wege gehen kann. Aber ich Hut ab dafür, welchen Weg sie gehen.
Was wäre, ja, Herr Hane, Ihr Traumberuf, was wäre es im Augenblick?
Kann ich ganz schwer sagen. Also mein Traumberuf auf jeden Fall im Augenblick, wär, wenn man sich das alles wegdenken würde, wäre auf jeden Fall Berufsfeuerwehr. Da wollte ich damals hin, wegen der handwerklichen Vielfältigkeiten. Aber wenn man das jetzt mit der Epilepsie sieht, denke ich, wäre so in Richtung Krankenpflege, Obdachlosenarbeit das Realistischste.
Vielen Dank für Ihr sich einschalten, denn wir haben diesen in der Tat ja bis im Augenblick auch dieses Bereich, was ist denn, wenn es mal nicht so geradlinig läuft in der Berufswahl, im Jobverlauf, den Bereich Probleme noch nicht wirklich vertieft? Kommen wir auf die Fördermaßnahmen, Herr Ulrich. Was gibt es da? Was bietet die Arbeitsagentur jungen Leuten, die erstmal keinen Lehrvertrag so bekommen im ersten Anlauf?
Also vielleicht muss man jetzt mal selbst mal sagen, wir haben ja in den letzten 10 Jahren einen völlig veränderten Markt. Und das hat dazu geführt, dass wir einen massiven Zuwachs haben an betrieblichen Ausbildungsplatzangeboten. Und das haben wir genutzt. Wir haben es genutzt, um ganz stark eben die Zahl der Plätze abzubauen, die wir früher eben auch benutzt haben, zum Teil auch marktbenachteiligte Jugendliche auszubilden. Das heißt, wir haben die außerbetriebliche Ausbildung selber massiv heruntergefahren, konnten sie auch heruntergefahren. Und das geht auch zum Teil deswegen, weil auch innerhalb der Betriebe natürlich auch viele Jugendliche, die bestimmte Probleme haben, auch aufgenommen werden können. Wir haben viele Berufsausbildungen, die wir speziell schneiden für Menschen mit Behinderungen. Dort gibt es Möglichkeiten. Und wenn all das mit dem Betrieb alles nicht klappt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man sich eben außerbetrieblich bei einem außerbetrieblichen Träger ausbilden lassen kann. Man unterhält und bekommt Unterstützung von der Bundesagentur für Arbeit, man bekommt eine Ausbildungsvergütung und kann dann auf diesem Wege dann eben seinen Beruf erlernen.
Ich öffne die Runde und begrüße Herrn Reker. Hallo.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Ja, auf Lehrstellensuche, was ist so Ihr Schritt, Ihr Anliegen? Schildern Sie es uns bitte. Ja,
es ist nicht so, dass ich eine Lehrstelle suche, weil ich gehe in 40, 50 Jahren dann auch mal hinein. Es ist so, es geht um meine Tochter, die ihre mittlere Reife jetzt abgeschlossen hat und ursprünglich schon im März im Februar sogar, weiß ich gar nicht mehr, an einer Glasfachschule bei Bonn eingeschrieben hatte für die Fachoberschule und wegen des Weges sich nicht mehr sicher war, ob das auch brauchbar funktioniert. Und dann kam Corona. So, und die Schwierigkeit, einen Praktikumsplatz zu finden für diese Schule. Das Endergebnis war jetzt, dass wir irgendwann gesagt haben, ja, mach doch einfach ein Jahr Praktika, schnüffel dich durch im Kunsthandwerk, im handwerklichen Bereich, weil sie halt mit ihren Händen arbeitet, weil sie künstlerisch begabt ist und so weiter. Und damit haben wir jetzt angefangen. Sie ist in der Schreinerei, hat da ein 2-wöchiges Praktikum, immer natürlich auch mit der Option, dann in eine Lehre übernommen zu werden, aber will noch 1000 Sachen ausprobieren. Und wir haben uns gesagt, na gut, dann nehmen wir jetzt eben hier diesen 4 Monate Kulturschock und machen einfach so eine Art, wie ein Wandergeselle, so ein freies Jahr, wo meine Tochter sich wirklich austoben kann, wo sie wirklich mal alles ausprobieren kann und auch ihre Ressourcen und ihre Fähigkeiten richtig mal durchchecken kann.
Marika, ich höre noch kein Problem.
Nee, eben Gegenteil. Ich finde, das ist halt zum Beispiel eine Lösung. Ne? Viele, ich habe das erlebt in meinem Bekanntenkreis, viele hatten wirklich Stress. Gott, wie geht's jetzt weiter? Was mache ich denn um Gottes Willen? Und so hier eine Woche, dort eine Woche. Druck auf der Leitung. Wir haben halt unserer Tochter dadurch geholfen, dass wir gesagt haben, ja, dann nimm dir doch das Jahr Zeit. Ne? Wir sind früher für ein halbes Jahr nach Australien gefahren oder so nach dem Abi.
Herr Born, ich öffne mal die Runde. Herr Born, die Walz, ist das auch noch so ein Pluspunkt im Handwerk? Kommt die vor oder ist das sehr romantisch journalistisch jetzt formuliert von mir?
Also vielleicht erstmal auf die Schilderung von Herrn Reker. Ich muss sagen, wow, finde ich toll. dass Sie insbesondere auch als Eltern Ihrer Tochter das so ermöglichen. Und ich will vielleicht ganz kurz sagen, von meiner Seite, ich habe selbst eine Ausbildung vor vielen, vielen Jahren gemacht. Ich habe fast 3 Jahre mit mir gehadert, ob ich abbrechen soll. Also ob die Wahl die richtige war. Ich habe es dann nicht getan und bin auch im Nachhinein froh, dass ich es nicht getan habe. Aber wir haben natürlich die Situation, dass mit dem ein oder anderen Schnellschuss das Finden erst während der Ausbildung stattfindet. Und dann entsteht natürlich auch durchaus ein innerlicher Druck. Ich habe mich hier falsch entschieden, ich muss das durchziehen und so weiter. Den nehmen Sie Ihrer Tochter absolut, und dass sie sich in mehreren Berufsfeldern ausprobieren kann, ist toll. Also erstmal.
Es ist aber auch, wenn ich das dazufügen darf, also wir haben es mal so ganz grob überschlagen, es ist auch finanziell stemmbar. Meine Tochter geht dann, keine Ahnung, einmal die Woche irgendwie aushelfen, oder sie hilft meiner Frau im Internetshop. Also das ist finanziell ja auch jetzt nicht wirklich so der Klopfer, dass man sagt, das können wir uns nicht leisten, dass die Tochter ein Jahr, viele würden vielleicht sagen, rumgammelt, ne? Gar nicht. Also ich finde, man sollte den jungen Leuten dann, wenn es sich dann eh schon anbietet, aus so einer ja ungewöhnlichen Situation heraus, die Möglichkeit geben, zu schnüffeln. Einfach mal ein Jahr zu gucken, was mache ich. Ne? Und dann nächstes Jahr hat sich das alles beruhigt und dann lässt sich auch in Ruhe irgendwo was Vernünftiges finden.
Vielen Dank, Herr Reker, für Ihren Einwurf hier in unserem Marktplatz auf Lehrstellensuche. Hilfe bei der Berufswahl. Weiter geht es um 11.05 Uhr.
Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute sind wir auf Lehrstellensuche, geben Hilfe für die Berufswahl. Mein Kollege Thomas Meinert hat weitere Hörerfragen an Joachim Gerd Ulrich vom Bundesinstitut für Berufsbildung, an Brigitte Scheuerle, Geschäftsführerin Aus- und Weiterbildung bei der Frankfurter Industrie- und Handelskammer, und an Volker Born, Leiter der Abteilung Berufliche Bildung beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. Also bitte, Thomas Meinert.
Ja, eine Anfrage, eine Bemerkung, die gleich zu Anfang der Sendung kam, von Bernd Rasche. Er ist Coach für Abiturienten, also er berät Abiturienten nach dem Abitur für die berufliche Weiterbildung, und er sagt, er hat in diesem Jahr keine Anfragen bekommen und führt das eben auch auf Corona zurück. Und sein dringender Appell, jetzt nicht, weil er es beruflich braucht in Münster, sondern weil er das gemerkt hat, sein dringender Appell an alle Jugendlichen ist, nicht nachzulassen und an die Zukunft zu denken, und hofft mit uns allen, dass Corona vorbeigeht.
Herr Ulrich vom BIP.
Ja, da hat der Herr Rasche recht, und das ist auch unsere Befürchtung gewesen, dass gerade die Abiturienten uns möglicherweise jetzt flöten gehen, weil die dann natürlich überlegen, eventuell dann andere Wege anzugehen. Deswegen ist es so gefährlich, wenn uns die institutionellen Ansprachen fehlen, ne? Dass die Schulen geschlossen wurden, Herr Braun hat schon darauf hingewiesen, ist tatsächlich eine der großen Krux, mit der wir es zu tun haben, und insofern ist sein Appell auch komplett richtig, ne?
Dann haben wir aber ja auch was anderes gehört, ne? So eine Neigung, dann vielleicht doch Schreiner oder so zu werden, was Handwerkliches zu machen. Also es gibt einen Ausbildungsmarkt, Herr Ulrich, aber die Abiturienten gehen nicht in jede Ecke rein?
Ja, leider nein. Es gibt immer noch, muss man sagen, leider bestimmte Vorurteile. Die hängen damit zusammen, dass viele Abiturienten eben wissen, naja, mit dem Beruf stellt man eben auch etwas dar, und was will man darstellen? Wir haben das mal untersucht, und wenn man das kurz zusammenfassen möchte, führt es eigentlich darauf hinaus, dass man eigentlich in einem Beruf sein möchte, in dem man ja möglichst gebildet wirkt, ja, intellektuell, eben geistig gebildet wird. Und da gibt es tatsächlich Vorurteile, die massiver Natur sind, uns das Leben schwer machen. Dass bestimmte Berufe dann eben so wahrgenommen werden, auch manchmal mit Unterstützung der Eltern, muss man leider sagen, dass sie sagen, ja okay, das ist zwar dann etwas, ist ja noch nicht so schlecht, aber wenn ich wirklich was darstellen will, dann gehe ich in irgendwie bestimmte Berufe, die dann na, typische Abiturientenberufe sind. Dann haben sie dann Glück, dann bekommen sie eben 120 Bewerbungen auf 3 Stellen, wenn das Mediengestalter digitalen Ton ist. Aber dann eben andere Berufe, was weiß ich, der Bäcker oder der Fleischer oder eben der Gebäudereiniger oder sonstige Berufe, die haben dann eben häufig das Nachsehen. Und da gibt es eben dann tatsächlich riesige Lücken, riesige Bewerberlücken. Und das macht uns allein deswegen das Leben schwer, weil wir in den letzten Jahren, da bin ich gleich fertig, tatsächlich das Dilemma haben, wir haben immer mehr Abiturienten auf dem Ausbildungsstellenmarkt und immer weniger Leute mit Hauptschulabschluss.
Frau Scheuerle, wer nützt denn diese Chance, diese Lücken? Könnten ja auch eine Chance sein für andere Bevölkerungsgruppen.
Ja, die Chance werden zum Teil von Flüchtlingen genutzt, aber eben auch nur zum Teil. Also es ist, wie Herr Ulrich richtig darstellt, es ist eine Schwierigkeit, es ist ein wirkliches Imageproblem, Und da müssten wir noch viel, viel mehr in dem Bereich Berufsorientierung tun. Wir sind ja zum Teil auch mit den Kollegen vom Handwerk schon unterwegs, mit Ausbildungsbotschaftern, aber es ist eine sehr, sehr intensive Arbeit, die auch langwierig und lange dauert.
Ja, ist eine der besten Instrumente meines Erachtens, dass wir Ausbildungsbotschafter in die Schulen schicken. Und wir wollen das gerade mal untersuchen, in Zusammenarbeit mit den Kammern, wie diese jungen Menschen wirken. Es ist eine spannende Erfahrung. Was passiert eigentlich, wenn da ein Stuckateur ins Gymnasium kommt und stellt seinen Beruf vor? Und wir haben die Hoffnung und auch die Überzeugung, dass das schon viele Jugendliche nachdenklich macht. Auch Leute, die das Abitur anstreben und die begreifen, aha, da passiert etwas, das ist anspruchsvoll.
Ich begrüße in unserer Runde Herrn Schobel. Hallo.
Guten Tag, Schobel aus Berlin auf dem Weg nach Bielefeld. Mhm. Ich habe eine Frage verbunden mit einer Anmerkung. Also ich bin diesen Montag 44 Jahre alt geworden und habe vor etwa 22 Jahren einen Fachhochschulabschluss gemacht.
Jetzt ist Ihre Leitung weg. Da hat was nicht geklappt, Herr Schobel. Vielleicht schaffen wir es im Verlauf, aber wir haben ja auch weitere E-Mails mit Fragen.
Und Anmerkungen. Herr Jäger sagt, er war selber Konditor, mit einem Beruf mit weltweit sehr guten Aussichten. Deutsche Konditor, man kann ergänzen, Bäcker, sind gefragt. Und es gibt in Amerika Gemeinden, die händeringen deutsche Bäcker, Konditoren suchen, Hotels auch. Also die deutsche Berufsausbildung ist sehr gut, sagt Herr Jäger und weist speziell auf diesen Beruf hin. Auf einen anderen problematischen Beruf weist Frau Gebauer hin. Das geht es um die Pflege. Wir haben auch andere Anmerkungen. Pflegeberufe sind soziale Berufe, schlecht bezahlt, mit schlechten Arbeitsbedingungen. Und Frau Gebauer ergänzt das und sagt, die Pflege ist in Deutschland nicht so gut in der Ausbildung. In anderen Ländern setzt die gute Pflege auch einen Teil universitärer Ausbildung voraus. Und hier ist das deutsche Niveau nicht weltweit gut, sondern eher weltweit gut. Im weltweiten Vergleich, so muss es heißen, eher schlecht. Also diese Riesenunterschiede zwischen den einzelnen Berufen, gut und schlecht, wird das auch weitervermittelt an die Bewerber?
Ich gehe mit der Frage natürlich an Herrn Ulrich. Sie können sich das Lob für die deutsche Bäckereizunft natürlich mitnehmen, Herr Born. Aber Pflegeausbildung ist jetzt keine Sache des Handwerks, keine Sache der Industrie- und Handelskammer. Sondern, wie läuft es? Kostet auch immer noch Geld?
Ja, es ist ja auch nicht ein Teil des dualen Systems. Es ist also tatsächlich ein gesonderter Zweig, der inzwischen zwar bundeseinheitlich geregelt ist, aber es ist eben nicht Teil des dualen Systems. Insofern hat Herr Born tatsächlich nichts damit zu tun und Frau Scheuerle hat damit auch nichts zu tun. Es gibt ja nur ein neues Pflegeberufsgesetz, da ist der Beruf neu geordnet worden. Man hofft damit eben auch Veränderungen zu erzielen. Man muss abwarten, was da passiert. Da sind die alten drei Berufe eben Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Altenpfleger zusammengeführt worden. Welche Effekte das hat, weiß ich nicht so genau. Das müssen wir erstmal noch abwarten. Bei anderen Berufen, zum Beispiel Hebamme, ist es so, dass diese Berufe inzwischen ja akademisiert worden sind. Also da wird man letztendlich inzwischen durch ein Studium zum Beruf herangeführt werden. Und das ist also etwas Zukunftsmusik noch. Wir werden abwarten müssen, was da passieren wird. Und dann wird man vielleicht gucken können, ob das zu den Veränderungen geführt hat, die sich eben die Hörerin gerade gewünscht hat.
Ja, wir kriegen die Leitung zu Herrn Schobel offensichtlich nicht hin, aber ich habe ja vorhin mit ihm gesprochen. Er fragt nach den Chancen in der Berufsausbildung für Menschen mittleren Lebensalters. Man will sich neu orientieren, da gibt es ganz verschiedene Gründe. Das können gesundheitliche sein, das kann eine Allergie sein, das kann aber auch eine weitere Erfahrung oder schlechte Erfahrung im Beruf sein, den man nicht so gut auslebt. Also die Frage von Herrn Schobel habe ich da so, glaube ich, richtig zusammengefasst.
Und jetzt ist die Leitung auch da, Herr Schobel. Haben Sie das Beispiel? Also was ist es denn bei Ihnen? Können Sie darüber reden? Über Ihre Allergie zum Beispiel?
Ja, bin ich jetzt wirklich.
Ja, wirklich.
Gut,
bundesweit zu hören.
Vorher ist da was passiert. Hurra, ich bin im Radio. Nee, ich habe keine Allergie. Ich habe vor 20 Jahren den Beruf Mediendesigner gelernt und das auch 20 Jahre gemacht und teilweise auch sehr gern. Habe dann die Kinderbetreuung übernommen, da meine Frau eine Karriere an der Uni gemacht hat. Wir ziehen jetzt auch nach Bielefeld und ich wollte das verbinden mit einem tatsächlichen Berufswechsel und habe viele Jahre privat in Fortbildungen investiert im Bereich Körpertherapie und im Bereich Gesundheitscoaching, Präventionsberatung und dachte mir, eine Lehre on top wäre doch relativ solid. Und da läuft man dann relativ schnell gegen nicht unbedingt verschlossene Türen, aber das Verständnis ist nicht unbedingt gleich mal da, ja, für jemanden mit Mitte 40, der nochmal
eine Lehre machen will, in eine Berufsschule gehen etc.
Können Sie, Herr Born, vom Handwerk aus da Mut machen, es doch zu versuchen, wenn man jenseits von irgendeinem Alter ist?
Auf jeden Fall. Es gibt Programme, die genau diese Zielgruppe auch adressieren. Das ist jetzt für alle Kammern identisch. Das ist der Weg zur externen Prüfung. Das heißt, man kann außerhalb des, ich sag mal, Verfahrens, wie man mit 16, 17, 18 in eine Ausbildung einsteigt, in die Berufsschule geht, auch einen Lehrabschluss machen, Ausbildungsabschluss machen. Es gibt dafür extra Vorbereitungskurse. Da gebe ich den Rat, mal je nachdem, welcher Beruf es denn sein sollte, die zuständige Kammer anzusprechen, die über solche Vorbereitungskurse und wie man diese externen Prüfungen machen kann, absolvieren kann und sich darauf vorbereiten kann, wie man das organisieren sollte. Also da einfach mal die Kammer ansprechen.
Dankeschön für Ihr sich einschalten, Herr Schobel. Und vielleicht noch weiter gefragt, Frau Scheuerle, wie jung kann man denn sein bei Ihnen üblicherweise, um anzufangen mit einer Ausbildung?
Naja, früher waren die Auszubildenden und damals hießen sie ja dann noch Lehrlinge, 14, 15, aber das Durchschnittsalter, und ich lasse mich auch gern noch vom Herrn Ulrich korrigieren, ist mittlerweile über 18. Also das sind schon die Jüngeren. Der Trend geht eigentlich schon dahin, dass etliche Menschen 20, 22 sind und erst einsteigen. Das sind sicherlich auch Menschen, die, wie wir in dem einen Hörerbeitrag gehört haben, sich auch erst nochmal ausprobieren und dann einsteigen. Also insofern, das jüngste Alter spielt inzwischen keine Rolle. Wie gesagt, die meisten sind so 18, 19, wenn sie anfangen.
Wie häufig verkürzt sich eine Ausbildung dadurch, dass ich das Abitur in der Tasche habe?
Das ist ungefähr jeder siebte etwa, also insgesamt gesehen. Es gibt also eine große Zahl an verkürzten Verträgen. Wir haben ja immer mehr Abiturienten in der dualen Berufsausbildung. Und es ist eigentlich auch toll, dass viele Betriebe darauf auch flexibel reagieren. Das ist ein Vorteil für die Abiturienten selber, auch zum Teil für die Betriebe. Also das Schöne ist eigentlich an der dualen Berufsausbildung, dass sie extrem flexibel auf verschiedene Situationen eingeht. Und vielleicht noch was ganz kurz zum Durchschnittsalter zu sagen. Eben aufgrund dieser starken Trends, dass wir auch sehr viele Studienberechtigte haben, ist inzwischen das Durchschnittsalter tatsächlich auf 20 Jahre angestiegen beim Einstieg in die duale Berufsausbildung.
Thomas Meinert mit weiteren Fragen.
Ja, welche Rolle spielen die Eltern bei der Berufswahl? Wir hatten mehrere Anrufe in dieser Richtung. Die einen sagen, die Liste der Berufe, die die Jugendlichen nicht wollen, wird immer länger. Körperlich zu anstrengend, schlechte Arbeitszeiten sind da Beispiele, die genannt werden. Andere sagen, Handwerk hat goldenen Boden, die Regel gilt immer noch. Aber es gibt eben auch die Wünsche der Eltern, die die Jugendlichen erfüllen müssen oder nicht erfüllen müssen. Das geht in beide Richtungen, studieren und lernen im Beruf. Also die Rolle der Eltern, können wir das noch beleuchten?
Herr Ulrich hat dazu schon was gesagt, da interessiert mich der Herr Born vom Handwerk aus.
Also ich kann mich da Herrn Ulrich nur anschließen. Aha, okay. Die Eltern nehmen an Bedeutung immer mehr zu. Herr Ulrich hatte die Peer Group genannt, also die im Sportverein, die Freunde in der Schule, aber die Eltern natürlich genauso. Wir reagieren mittlerweile darauf und bieten auch Beratungsangebote für Eltern an, beziehungsweise gemeinsame Beratungsangebote dann für die Jugendlichen mit den Eltern zusammen. Und wir engagieren uns mittlerweile, dass wir Informationsmaterial auch speziell für Eltern zuschneiden. Weil, was Herr Ulrich schon gesagt hat, ist richtig, wir haben gerade, glaube ich, bei den Eltern einen Nachholbedarf im Hinblick auf Image der knapp 330 Ausbildungsberufe.
In unsere Runde schaltet sich jetzt ein Herr Braun. Vorwahl müsste Hannover sein. Hallo.
Ja, Braun, guten Tag. Ich komme mitten aus der Lüneburger Heide, bin ehrenamtlicher DGB-Kreisvorsitzender, habe selber zwei Lehren gemacht. Und bei Ihnen am Tisch fehlt wirklich jemand von der Gewerkschaft. Unsere Gewerkschaftsjugend.
Nutzen Sie die Chance.
Ja, genau, nutze ich jetzt auch. Sowohl wir älteren Ehrenamtlichen wie auch Gewerkschaftsjugend mit Ehren- und Hauptamt übernehmen ganz viele Anstrengungen, um realistisches Bild von dem, was einen im Beruf denn so erwartet, auch wirklich unter die jungen Menschen zu bringen. Vielfach sind wir in Schulen auf Ausbildungsmessen und an verschiedenen anderen Stellen, um die Situation zu klären, weil es ist offensichtlich, dass viele junge Leute in den Schulen, die überhaupt kein Bild davon haben, was ist ein Betrieb, sich gar nicht vorstellen können, dass es sowas wie eine Hierarchie im Betrieb auch gibt. Das ist ja sozusagen nicht, der Betrieb ist ja nicht ein demokratisches Ding von vornherein. Dass wir auch klar machen können, auf vielerlei spielerische Art und Weise, was ist denn der Unterschied zwischen den Betrieben, zwischen den verschiedenen Ausbildungsberufen, wie sind die Arbeitsbedingungen, Tarif-, nicht-tarifvertragliche Geschichten.
Herr Braun, da habe ich mal eine Frage von der Gewerkschaft.
Wir machen Ausbildungsreporte, wo Jugendliche selber ihre Meinung dazu abgeben.
Herr Braun, wer hat sich das denn ausgedacht, dass es solche Fächer wie Werkunterricht, ich bin ein Kind der DDR, da hieß es produktive Arbeit oder Unterrichtstag in der Produktion, nicht gibt?
Doch, es gibt ja solche Fächer durchaus, insbesondere an integrierten Gesamtschulen, aber auch an vielen anderen Stellen.
Reicht das an der Schulform?
Aber das sind dann ja eher sozusagen, wo eine bestimmte Praxis gemacht wird. Ja. Also mein Sohn war dann zum Beispiel an einer IGS und dann haben sie für ein Praktikum zu Metro geschickt, aber zu dem Zeitpunkt war bei Metro sozusagen im Betrieb ganz viel Krach, wegen wirklich extremer Ausbeutung der Beschäftigten. Solche Thematik ist in der Schule nicht diskutiert worden. Und genau das, solche Dinge, nicht nur in solchen Extremsituationen, sondern auch für Normalsituationen, tragen wir an junge Leute ran, auf vielerlei interessante spielerische Art und Weise. Welche Rechte hast du denn auch im Betrieb? Du bist nicht völlig rechtlos. Wenn du dir eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Betrieb aussuchst, was erwartet dich denn da eigentlich an Bedingungen? Da sind dann auch Traumvorstellungen da, die auf dem realistischen Boden geführt werden müssen. Wir machen regelmäßig in allen Bundesländern und auch bundesweit extra nochmal, macht die Gewerkschaftsjugend Ausbildungsreporte. Das sind Studien nach x-tausenden von Abfragen. Da gibt es dann immer eine Branche, die immer besonders schlecht abschneidet. Das ist Hotel- und Gaststättengewerbe. Da ist es offensichtlich verbreitet, dass es nicht unbedingt immer alle Bedingungen, Arbeitsbedingungen, Tarifbedingungen und so weiter eingehalten werden. In anderen Branchen wechselt das, aber in dieser Branche scheint das ziemlich regelmäßig und ziemlich häufig vorzukommen.
Herr Braun, das Wissen ist also da. Wir haben da unglaublich viel also Theorieüberbau. Und ich gebe jetzt Ihre vielen, vielen Anmerkungen, vielen Dank dafür, mal an Herrn Ulrich weiter. Tut sich denn was, dass man es schulisch wieder mehr verankert, das Handwerkliche, das Händische vielleicht?
Ja, vielleicht noch ganz kurz mal, was ich positiv aufgreifen möchte, Herrn Braun, das ist sicherlich der Punkt, gerade das ist ja der Vorteil der dualen Berufsausbildung, dass die Gestaltung der Berufsausbildung eben in der Hände beider Seiten liegt, sowohl auf Seiten der Arbeitgeber als auch auf Seiten der Arbeitnehmer. Insofern ist es tatsächlich auch schön, dass Herr Braun gerade diese Anmerkung gemacht hat. Man muss auch diese Perspektive einführen. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil, dass eben von beiden Seiten eben das System eben gestaltet und aber auch beleuchtet wird. Das andere ist tatsächlich eben, ich würde mir tatsächlich weitaus stärker eben nicht nur eben in Gesamtschulen, sondern eben auch stärker in den gymnasialen Formen der Schulen wünschen, dass wir sowas haben wie Werkunterricht, die kognitive Schlagseite auf Seiten der Schulen, in denen die Abiturienten ausgebildet werden, etwas zu reduzieren, um auch klarzumachen, dass Berufsbildung eben nicht nur bedeutet, dass man in irgendeiner Weise was begreift, sondern auch etwas greift. Ja? Die manuelle Geschicklichkeit ist nicht weniger Bildung als das, was wir eben versuchen, mit dem Geist zu begreifen.
Und ich begrüße unseren letzten Hörer, Herrn Bück. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Weniger eine Frage, mehr einfach, ich wollte mich in die Runde mit einbringen. Ich arbeite als Berufseinstiegsbegleiter. Das bedeutet, wir arbeiten für die Agentur für Arbeit über einen Trägerverein und sind ein verlängerter Arm der Berufsberater und bekommen die Schüler in der 8. Klasse. Meistens sind das welche mit Förderhintergrund, Migrationshintergrund, die es in der Schule ein bisschen schwerer haben und nicht so orientiert sind und versuchen im Prinzip die Berufsorientierung für sie mitzugestalten. Persönliche Ziele mit denen gemeinsam auszuarbeiten, dass sie ihre Schullaufbahn besser in den Griff bekommen und versuchen sie dann in den Berufsalltag, in den Berufseinstieg zu begleiten, durch Bewerbungstraining, Betriebe finden und schauen, dass sie halt den Start da rein schaffen.
Für diese wichtige Vermittlungsarbeit, Herr Bücke, wie schwer war da jetzt die Corona-Krise, in der wir ja noch mittendrin sind?
Sehr schwer. Also ich hatte großes Glück. Ich habe meinen Teilnehmern neu übernommen im März diesen Jahres, konnte mit allen oder fast allen die Telefonnummern und E-Mail-Adressen austauschen, habe dann übers Homeoffice mit den Teilnehmern viel telefoniert. Das war wiederum ein Vorteil, weil man natürlich unbegrenzt Zeit hatte, sich mit denen zu unterhalten. Ansonsten ist es so, dass wir in den Schulen arbeiten und dann immer nur in den Pausen oder in der Unterrichtszeit mal ein paar Minuten mit denen arbeiten dürfen. Jetzt konnte auch man auch mal eine Stunde oder eine anderthalbe mit denen über dieses und jenes sich unterhalten und die Berufsorientierung machen. Aber was natürlich schwierig ist, ist, dass die Praktika weggefallen sind, dass die Schüler natürlich jetzt mit ihren 14, 15 Jahren quasi null Idee haben, wie es im Berufsalltag aussehen kann.
Da müssen wieder welche zusammenkommen. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Bück. Und weitere Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben, hat Thomas Meinert.
Ja, Herr Backhaus weist darauf hin, dass die Arbeitsagenturen gutes Material haben, was die Berufsdarstellung angeht. Sie bieten auch eine ausbildungsbegleitende Hilfe an. Man könnte das auch so was nennen wie Nachhilfe, sagt Herr Backhaus. Aber es kommt auch immer wieder vor, dass falsche Vorstellungen dazu führen, dass die Enttäuschung nach 1, 2, 3 Wochen im neuen Betrieb doch eine große Enttäuschung bringen und dann Erwartungen nicht erfüllt werden. Die Frage ist, wann reicht dann die Nachhilfe, um vielleicht Deutsch- und Mathekenntnisse aufzubessern? Oder wann steht ein Wechsel eines Betriebs oder vielleicht sogar der Wechsel des Berufs an? Und wer begleitet die Jugendlichen bei diesem Weg?
Frau Scheuerle, Herr Born.
Ja, wir haben in Hessen haben wir ein System, das verhindern soll, dass eben junge Leute, die deren Vorstellungen nicht auf ihre Berufswahl passen, dass sie dann nicht einfach abspringen, sondern das ist ein stabilisierendes System. Das heißt QAB, qualifizierte Begleitung Beruf und Berufsschule. Wenn dann wirklich die Entscheidung gefällt wird, dass der Beruf oder der Betrieb nicht passt, dann gibt es da auch eine weitere Begleitung. Außerhalb Hessens sind da aber auch die Industrie- und Handelskammern Ansprechpartnern. Wir wissen auch von Studien, dass die meisten doch dann wieder in der Ausbildung bleiben, vielleicht im Berufswechsel oder auch den Betrieb wechseln.
Und Herr Born, mit den zum Beispiel jetzt, wenn Insolvenzgefahr besteht, mit dem Corona-Hilfsprogramm, da den 3.000 Euro für die Übernahme eines Lehrlings aus dem Betrieb, findet das statt? Ist das manchmal auch wirklich gut, einfach den Betrieb zu wechseln, beim Beruf zu bleiben? Klappt das oft?
Also ich hatte von der Chemie gesprochen, da sind beide Seiten daran interessiert, das muss man austesten. Ich glaube, es ist davon abhängig, habe ich mich im Beruf vergriffen oder passt es auf andere Art und Weise nicht. Wir könnten jetzt noch stundenlang darüber reden, welche Fördermaßnahmen, Unterstützungsinstrumente es gibt. Ich will mal ergänzen, auf der Bundesebene gibt es noch die assistierte Ausbildung, die gerade auch sozial benachteiligte Jugendliche adressiert, die Einstiegsqualifizierung, die ich mir dann auf das erste Jahr anrechnen lassen kann, und will auch noch mal darauf verweisen, wichtig ist die Berufsorientierung, weil da der fehlerhafte Entschluss entsteht. Und da auch nochmal auf Programme wie passgenaue Besetzung, die Berufseinstiegsbegleiter auch nochmal ergänzen, auch verweisen. Also wir haben eine sehr breite Palette und ich kann nur sagen, wir müssen die Palette, die wir haben, viel stärker jetzt nutzen und an die Jugendlichen bringen, sodass eine falsche Entscheidung oder eine aufschiebende Entscheidung zurzeit dargelegt ist, ist nicht der richtige Weg.
Denn, Herr Ulrich, wie entwickelt sich die Abbrecherquote über die Jahre? Sie machen das ja nun, diese wissenschaftliche Untersuchung, seit 30 Jahren.
Also die Vertragslösungsquote, und das ist nicht die Abbrecherquote, muss man sagen, die liegt zurzeit bei ungefähr 26%. Ne, aber die Hälfte davon macht ja weiter. Insofern ist die Quote gar nicht so extrem hoch. Und wenn man das vergleicht mit dem, was in den Universitäten passiert, sind wir nicht schlecht. Das muss man wirklich fairerweise sagen, können wir uns auch selbst mal loben. So schlecht ist das gar nicht halt. Na, aber es ist richtig, eben was eben auch schon gesagt wurde, es gibt bestimmte Probleme, die sind natürlich auch nicht immer nur auf Seiten der Jugendlichen zu finden, auch manchmal auf Seiten der Betriebe gibt es Probleme, es gibt überall auch schwarze Schafe, ja, das kann auch dazu führen und jede Seite hat auch seine eigene Perspektive, aber gleichwohl ist es so, dass insgesamt gesehen das Problem doch relativ sich relativiert. Es gibt bestimmte Berufe, die haben höhere Vertragslösungsquoten als andere, muss man auch sehen, ja, aber insgesamt gesehen ist die Quote jetzt nicht exorbitant hoch.
Schlussrunde am Ende unserer Sendung kann man mit einem Satz Wort sogar beantworten. Herr Born, wenn Sie nochmal einen Beruf ergreifen würden, welchen würden Sie jetzt heute wählen? Was würden Sie werden?
Die Palette ist so breit, dass ich mich jetzt erstmal orientieren würde. Also was Herr Reger gesagt hat, finde ich wunderbarer Weg. Ich würde mich jetzt in Praktikas ausprobieren.
Frau Scheuerle?
Also für mich würde er nicht passen, aber es ist ein toller Beruf, der Mechatroniker für Kältetechnik und Klimatechnik, wenn Sie sich umherschauen. Wir haben auch Sommer überall klimatisierte Gebäude, also ein Beruf mit Zukunft. Auf mich würde wahrscheinlich eher die Kauffrau für Büromanagement passen, weil ich da mich wirklich 3 Jahre lang ausprobieren kann und einfach schauen kann, welche Facetten, welche Abteilungen im Unternehmen dann für meine weiteren beruflichen Schritte notwendig sind.
Herr Ulrich, Sie konnten lange nachdenken.
Ich muss meine Schande gestehen, ich bin aus einer Handwerksfamilie geflohen. Mein Vater war Maler und Lackierer und ich wollte nur studieren. Heute am Ende meines Berufslebens denke ich, es war falsch. Ich hätte tatsächlich auch die praktische Seite in mir entdecken können. Heute habe ich 2 linke Hände, das würde ich niemandem empfehlen.
Auf Lehrstellensuche waren wir. Hilfe bei der Berufswahl konnten wir hoffentlich ein wenig geben. Das war unser Marktplatz. Dankeschön an Joachim Gerhard Ulrich vom Bundesinstitut für Berufsbildung, Brigitte Scheuerle, IHK Frankfurt und Volker Born vom Zentralverband des Deutschen Handwerks, dort Leiter der Abteilung Berufliche Bildung, sowie an Thomas Meinert und das Team und danke auch für Ihre Hörerfragen. Der nächste Marktplatz heißt Hightech mit Tretantrieb, Fahrräder, E-Bike und Pedelecs für jeden Zweck. Dann mit Manfred Kläuber und gleich Umwelt und Verbraucher. Darin geht es unter anderem um die Frage Gemüse vom Mietacker. Lohnt sich das überhaupt? Danke fürs Zuhören. An dieser Stelle sagt Henning Hubert Ihnen noch einen schönen Tag.